Als ich gebeten wurde, an dem Schweizer Ferienlager teilzunehmen, hier in den Bergen der französischen Schweiz, habe ich mir lange Gedanken gemacht, welches von den verschiedenen Seminaren, die ich vorbereitet hatte und schon in der Vergangenheit gegeben hatte, wohl am besten geeignet sei, um, sagen wir mal, Nahrung für die Seele zu geben. Ich habe nur vorsichtshalber 3 Seminare mitgenommen. Und mich entschieden, erst dann zu einer konkreten Auswahl zu kommen und ein spezifisches Seminar zu halten, nachdem ich euch alle gesehen habe, also wahrgenommen habe, mit was für spirituellen Interessen und auch mit was für einem spirituellen Reifegrad ihr hierher gekommen seid. Und so habe ich den ganzen gestrigen Tag Feldforschung betrieben. Das heißt, dass man in einer Live-Situation sich seine Seminargäste betrachtet und dementsprechend dann zu einer Entscheidung kommt. Ja, eine Entscheidung. Ich glaube, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Ich hoffe es. Also ich habe lange gebetet. Ich möchte jetzt gerne sagen, einleitend sagen, wie ich auf den Titel kam, Nahrung für die Seele. Es wissen einige schon, dass ich einen sehr guten Freund gehabt habe, der im letzten Jahr, es war glaube ich im August, oder? Canta Sevita, du müsstest das vielleicht wissen. Ende Juni, am 28. Juni verstorben ist His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj. Und kurz bevor er verstarb, ist er mir ein letztes Mal erschienen, um sich von mir zu verabschieden. Wenn es in einer Beziehung noch etwas zu sagen gibt, erscheint ein Sterbender entweder kurz vor seinem Tod seinem geschätzten Freund. Es kann aber auch sein, dass wenn in einer Beziehung noch nicht alles gesagt wurde, dass der Sterbende auch postmortem, das heißt ein paar Tage nach seinem Tode, seinem geschätzten Freund erscheint, um ihm die letzte Botschaft zu erteilen. Also in diesem Fall ist mir Bhakti Tirtha Swami 3 Tage vor seinem Tode erschienen. Sagte, als er erschien, er sei gekommen, um sich von mir zu verabschieden und um mir eine letzte Botschaft in unserer Freundschaft mitzugeben. Ich war natürlich zunächst einmal völlig überwältigt. Ich sah ihn sehr, sehr klar in diesem abgemagerten Zustand. Und ich fühlte seine Präsenz und ich hörte, dass er, sagen wir mal, mit einiger Mühe sprach. Und war natürlich sehr gespannt darauf, was denn seine letzte Botschaft an mich sein würde. Seine letzte Botschaft an mich war eine Frage, die ich in diesem Zustand, in dem ich mich befand, also völlig sprachlos und überwältigt, nicht selber beantworten konnte, sondern die ich ihn bat, für mich zu beantworten. Er stellte mir eine Frage. Er sagte, Satchinanda Swami, in unserem Herzen gibt es 2 Hunde, die miteinander kämpfen. Welcher dieser beiden Hunde wird siegreich sein? Wie ich schon andeutete, ich war zu überwältigt, um um eine Antwort zu finden. Ich konnte kaum die Frage verstehen, so überwältigt war. Und bat ihn dann, mir diese Frage selber zu beantworten, weil es anscheinend eine sehr wichtige Antwort sei, denn sonst wäre es nicht seine letzte Botschaft an mich gewesen. Und schaute mich dann sehr direkt an und sagte, der Hund wird siegen, dem du Nahrung gibst. Und dann schwieg er und schaute mich an, um herauszufinden, anhand meiner Reaktion, ob ich das verstanden hatte, was er mir sagen wollte. Und ich hatte es anscheinend richtig verstanden. Also er ist dann nicht weiter auf seine Frage eingegangen und hat nichts weiter erklärt. Er hat nur noch gelächelt und gesagt, in ein paar Tagen, er hat gesagt, in 3 oder 4 Tagen werde ich gehen. Er ist dann in 3 Tagen gegangen. Er hat gesagt, wir werden aber weiterhin Kontakt haben. Ich werde in deinen Träumen erscheinen. Und er hat gesagt, wir werden uns auch wiedersehen. So, ich habe lange über diese Begegnung im Traum nachgedacht. Und ich habe auch viel darüber gesprochen. Und letztendlich auch das, was ich heute und die folgenden Tage sagen werde, unter dieses Thema gestellt. Nahrung für die Seele. Wer spirituellen Fortschritt sucht, muss es lernen, die spirituelle Seite in sich erst einmal zu verstehen und dann regelmäßig mit Nahrung zu versorgen. Es ist klar, wenn in einem Kampf zwischen 2 Hunden wird der Wohlgenährteste, also der Stärkere, den Sieg davontragen. So wird es auch sein, wenn wir mit unseren Schwächen umgehen, die Hindernisse sind auf unserem spirituellen Weg. Nur wenn wir die spirituelle Seite nähren, also nicht die Schwächen, sondern die spirituelle Seite in uns, werden wir siegreich über unsere Schwächen und die zahlreichen Hindernisse auf unserem Weg werden. Das glaube ich, ein gut verständliches Bild, was jeder, der in Indien war, wo also oft 2 Hunde miteinander kämpfen, um einen Knochen oder um eine, es ist nicht so wichtig, um was sie kämpfen, aber sie kämpfen recht verbissen. Da weiß man dieses Bild sehr deutlich oder sehr klar zu interpretieren. Gut, ich möchte also versuchen, euch Nahrung für die Seele zu geben. Food for the Soul, Vrindapriya. Du hast dein Notizbuch aufgeschlagen. Sehr gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr möglichst aktiv in dieses Seminar hineingeht. Also der ideale Seminarteilnehmer und die ideale Seminarteilnehmerin, wie ich sie mir wünsche, sind Devotees, die also mit 2 Ohren zuhören. Ich möchte sagen, nun hör mal, also jeder hört mit 2 Ohren zu, und wenn das bei uns nicht funktioniert, dann gehen wir zum Ohrarzt und lassen uns das Ohr ausspülen, das verstopft ist. Nein, mit 2 Ohren meine ich Folgendes. Erst einmal möchte ich euch bitten, die Information aufzunehmen, die ihr bekommt. Das mache ich mit dem einen Ohr. Und dann möchte ich euch bitten, so zu hören, dass ihr von den Informationen, die ihr hört, solche Informationen rot anstreicht, die ihr in eurem Leben nach der Ferienwoche hier in den Alpen anwenden möchtet. Spirituelles Wissen, wie wir es jetzt alle hören werden, auch ich. Ich habe sehr viele Notizen aus den Heiligen Schriften, die ich vorlesen möchte. Spirituelles Wissen fängt erst dann an, in unserem Herzen zu leben, wenn wir es zur Anwendung bringen. Das ist der Grund, warum in der Vaishnava oder der vedischen Kultur immer ein spiritueller Lehrer den spirituellen Fortschritt, unseren spirituellen Fortschritt begleitet, weil er seine Aufgabe darin sieht, uns zu helfen, das Wissen in unser Leben zu transportieren und es dort zur Anwendung zu bringen. Das heißt, dass wir dieses Wissen aufnehmen und dann ausprobieren damit und Erfahrungen und Erlebnisse machen. Ich finde, eines der größten Gründe dafür, warum Menschen, die den spirituellen Pfad gehen, zur Stagnation kommen, das liegt immer daran, dass sie an irgendeinem Punkt nicht mehr neues Wissen aufnehmen und in ihrem Leben zur Anwendung bringen. An irgendeinem Punkt entscheiden sie sich, nicht mehr aktiv zu sein in der Umsetzung von spirituellem Wissen. So, ich möchte keinem von euch diese Stagnation wünschen, oder Stagnierung sagt man, glaube ich. Und deswegen möchte ich euch bitten, mit zwei Ohren zuzuhören, dem informationssammelnden Ohr und dem Ohr, was selektiv auch hört. Also wir können nicht alles anwenden, sondern vielleicht nur einige Punkte, 2, 3 Punkte vielleicht, und dass ihr die dann zur Anwendung bringt. Das, was unser spirituelles Leben wohl am meisten nährt und wohl am ersten mit Nahrung versorgt, das ist etwas sehr Erhabenes, etwas sehr Göttliches. Was könnte das vielleicht sein? Vrindavan Chandra, ich sehe, du denkst tief nach. Das ist eine gute Frage, ne? Ich werde euch oft einige dieser Fragen stellen. Ich bin inzwischen schon berühmt, berüchtigt dafür, dass ich meine Zuhörer zum Denken auffordere. Was wohl könnte es sein, was deinem spirituellen Leben Nahrung gibt, es kraftvoll macht, es ihm einen neuen Anschub vermittelt? Hm? Chitra, it's a good question, huh? Dao, was würdest du sagen? Du bist Mathematikprofessor und analytisch. Die Gemeinschaft mit Gott geweihten ist meine Nahrung, sagt Dao. Haben wir sonst noch? Auch Vrindavan Chandra. Immer? Das Chanten der heiligen Namen gibt meiner spirituellen Seele immer Nahrung. Bitte, Mati. Die Barmherzigkeit der Vaishnavas und die Barmherzigkeit Krishnas ist die Nahrung meines spirituellen Lebens. Emala und nicht Roswitha. Ja. Bei Menschen Interesse wecken fürs Krishna-Bewusstsein, die noch gar nichts vom Krishna-Bewusstsein wissen, das gibt deiner Seele Nahrung. Meiner übrigens auch. Daniel? Spirituelle Tätigkeiten geben meiner Seele Nahrung. Bhagavati? Realisationen. Mhm. Ja, schon dann anderen. Alles bewusst zu erleben. Und du hattest, glaube ich, hinzugefügt, dass du dir Dinge bewusst machst, bewusst. Auch zu spüren. Sehr interessant. Bhagavati und Yashodhananda, ihr geht in eine Richtung, in der ich auch selber gehen möchte. Aber ich sehe noch einige Fragen. Paramshreya und dann Rolf, hatte ich dich richtig ich glaube, du warst schon am Anfang, Entschuldigung. Aber du bist nach Paramshreya dann, wenn es für dich okay ist. Ja. Über Krishna, sagt er mit einem schönen norddeutschen rollenden R, zu hören. Ja. Mhm. Wissen im Zusammenhang mit Dienst ist Nahrung für die Seele. Danke. Shivatma, wir wollen, ist es für dich okay, wenn wir ein kleines Experiment mit dir machen? Kommt drauf an, welches, ne? Ich würde dir sehr gerne eine Frage stellen. Und sehen, was du als spontane Antwort, ohne dass du das Seminar bisher verfolgt hast, geben könntest. Bist du bereit dafür? Also es ist so wie jetzt im Fernsehen, bitte ein bisschen Scheinwerferlicht auf den Kandidaten richten. Er soll ein bisschen schwitzen. Was ist Nahrung für die Seele? Für dich. Der heilige Name. Dankeschön. Du schluckst ein bisschen. Das haben einige von euch gesagt. Kio, du hattest, glaube ich, auch einen Punkt. Die Verehrung der Deities, der Altargestalten, sage ich inzwischen immer. Gut. Als jemand von euch auf die gleiche Frage, die eben geantwortet hat, der heilige Name ist Nahrung für die Seele, also die gleiche Antwort, habe ich die nach einer Antwort fordernde Frage gestellt. Immer. Es ist immer so, dass du, wenn du chantest, das Gefühl hast, deiner Seele Nahrung zu geben. Und der Devote, die nämlich diese Frage stellte, zuckte kurz zusammen und sagte dann, ja, ich hätte diese Frage mit Nein beantwortet, was mein Leben betrifft, und möchte deswegen ein bisschen die Richtung verfolgen, die eben Bhagavati und Yashodhanandan eingeschlagen sind. Bhagavati sagte, Realisation gebe meine Seele Nahrung, und Yashodhanandan sagte, ich konzentriere mich mal genau. Erlebnisse, glaube ich. War das Erlebnisse oder? Ja, bewusst. Ja, zu erfahren und zu spüren. Ich persönlich bin auch ganz fest der Ansicht geworden, dass eine spirituelle Praxis erst dann wirklich der Seele Nahrung gibt, wenn sie uns zu bestimmten spürbaren, also wahrnehmbaren und erfahrbaren Erkenntnissen oder Erfahrungen begleitet. Eine spirituelle Praxis, ohne dass man Erfahrungen und Erlebnisse oder Realisation hat, wird leicht aufgegeben. Weil der Enthusiasmus, der so nötig ist, also das innere Feuer oder der Ansporn im Inneren, um eine spirituelle Praxis aufrechtzuerhalten, immer dann stirbt, wenn man eben keine Erfahrung macht, wenn man nicht durch die Erfahrung bestätigt wird auf seinem Weg. Ne? Im 9. Kanto der Kapitel der Gita, wird deswegen von Pratyaksha gesprochen. in Zusammenhang mit der spirituellen Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins. Pratyaksha ist eine direkte Erfahrung, die sich in den die sich im Herzen niederschlägt. Pratyaksha, eine Erfahrung. Prabhupada sprach einmal über die Krishna-Erfahrung in diesem Zusammenhang sehr schön. Und er sprach über etwas, was wir Krishna-Devotees jeden Morgen machen. Wir singen das Lied Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Dieser Klang, sagte Srila Prabhupada, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami, erreicht Krishna. Er hört ihn. Warum sollte Krishna nicht deine aufrichtigen Gebete hören können? Und dann gibt Prabhupada ein Beispiel. Jetzt, wo wir uns im wissenschaftlichen Zeitalter befinden, gibt es Fernsehen und Radio. Hier werden Messages aus Tausenden und Abertausenden von Meilen gesendet und wir können diese Botschaften hören. Warum also sollte Krishna nicht deine ernsthaften Gebete hören? Wie kannst du das sagen? Und dann macht er weiter, dann erzählt er weiter, dass auch Krishna auf diese ernsthaften Gebete dann eine Erwiderung sendet, also er reagiert. Wenn wir zum Beispiel eine Fernsehsendung von Tausenden von Meilen entfernt gesendet bekommen, so ist das etwas wie mit der Gotteserfahrung. Govinda kann auch in deinem Herzen wahrgenommen werden, wenn du dich richtig darauf vorbereitest. Darüber wird in der Brahma Sanghita gesprochen. Premanjana chodita bhakti vilochanena santa sadeva hridayeshu vilokayanti yang shama chundaram achintya guna svarupam govindamadi purusham tamam bhajami. Es gibt ein Fernsehgerät in deinem Herzen. Es ist nicht so, dass du erst ein Fernsehgerät einkaufen musst. Nein, es befindet sich bereits in deinem Herzen. Und auch Gott gibt es dort. Du kannst ihn sehen. Du kannst ihn hören. Du kannst mit ihm sprechen. Vorausgesetzt, du reparierst deine Maschine. Den Fernseher im Herzen. Deine Maschine. Prabhupada spricht sehr praktisch, finde ich. Ne? Und diese Reparatur, das nennt man Krishna-Bewusstsein. In meinem eigenen spirituellen Leben habe ich immer Wert gelegt darauf, dass ich Erfahrungen sammle. Erfahrungen von Gottes Gegenwart. Dass ich, wie es ja Shodhananda sagte, mich vorbereite darauf, indem ich meine spirituellen Übungen wirklich auch dahingehend ausführe, dass ich versuche, so genau wie möglich zu sein. Das gelingt mir leider nicht immer, muss ich zugeben. Aber das ist ein Ansatz, ein Denk- und Handelansatz in meinem spirituellen Leben. So, ich habe manchmal festgestellt, dass die Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein Zweifel erheben oder Fragen erheben an diesen Ansatz und sagen, man sollte nicht Gott sehen wollen, Satchinandan Swami. Ihn nicht erfahren sollen. Wir sind zugefallen. Und meine Antwort darauf ist immer gewesen, ich denke, der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins zielt darauf hin, uns aus einer gefallenen Situation, einem Zustand, wo wir zu bedeckt sind, um göttliche Dinge wahrzunehmen, zu erheben, so dass wir, wie Prabhupada es hier sagt, einen klaren Empfang haben, einen klaren sagen wir mal, in unserem Herzen von Krishnas Gegenwart. In Vrindavan steht eines meiner Lieblingstempel, ein Tempel, der gebaut wurde von einem Devoti, der sich ganz diesem Ansatz gewidmet hat. Er heißt Lala Babu. Und der Tempel ist der Krishna Chandra Mandir. Nachdem Lala Babu den Tempel errichtet hatte und Krishna auf den Altar durch die Pran Pratishta Zeremonie empfangen hatte, wollte er vom Herrn ein deutliches Zeichen bekommen für seine Gegenwart. Er wollte sich ganz sicher sein, dass er jetzt nicht einfach nur eine Marmorfigur, sondern ganz und gar und ausschließlich nur Krishna verehrte. Und so betete er um ein Zeichen. Er sagte, wenn du da bist, möchte ich deine Körpertemperatur fühlen und deine Atemzüge spüren. Oh Krishna. Nachdem ein sehr ungewöhnliches Anliegen, finde ich ja. Also, nachdem also die Zeremonien abgeschlossen waren, nahm er ein kleines Schälchen. Man sagt dazu, glaube ich, ein Katori-Schälchen. Ist das richtig? Vrindapriya, wie nennt man diese kleinen Schälchen auf einem Plate? Kachoris? Oder du kommst vom Süden. Du hast viel, da sagt man es vielleicht anders, oder? Nicht Katoris, oder? Weißt du jetzt nicht. Der hat also ein kleines Schälchen genommen mit Ghee. Ghee ist ist Butterschmalz, was aber fest ist. Und hat es auf den Kopf des Detis gelegt und hatte nach ungefähr 10 Minuten kontrolliert. Und es war geschmolzen. Krishna hatte eine Körpertemperatur. Dann hat er ein Wattebäuschen genommen, hat es an die Nasen von Krishna getan und gesehen, ob sich die kleinen Härchen oder Fäden in dem Wattebäuschen bewegen würden. Tatsächlich. Bewegten sich diese. Das war für ihn ein Beweis, dass Krishna gegenwärtig war. Ich habe eben gesagt, ich finde das eine etwas unkonventionelle Art, eine eher ungewöhnliche Art und möchte euch jetzt also nicht ermutigen, zu den Detis in Züricher Tempel zu gehen oder hier mit Wattebäuschen und einem Butterschmalz Schälchen. Aber ich möchte euch sagen, dass eine Gotteserfahrung oder eine Realisation von Krishna durchaus wichtig ist, um unserem Shraddha, unserem Vertrauen und unserem Glauben die Nahrung zu geben, die es braucht, um zu überleben. Mein Seminar handelt von diesen, von ein paar Wegen, durch die wir zu einer Gotteserfahrung kommen können, Wegen, die aus den Schriften stammen und die von Devotees, von geweihten Krishnas ausprobiert wurden oder gegangen worden sind und die ich euch auch eben inspiriere zu gehen. Die Bhagavad Gita beschreibt die Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins in einem sechsten im 6. Kapitel so: Yomang pashyati sarvatra sarvangchamayi pashyati tasyaham na pranashyami sachamena pranashyati. Für jemanden, der mich überall sieht und alles in mir sieht, bin ich niemals verloren, noch ist er mir zu irgendeinem Zeitpunkt verloren. Also es ist möglich, Krishna wahrzunehmen, ihn zu erfahren, aber das ist nur dann möglich, wenn man von einer bestimmten Sicht befreit wird. Diese Sicht heißt Bahirmukha, die Sicht, die Augen, die nach außen schauen, die materielle Beweise suchen. Krishna ist nämlich durch die rein materiellen Sinne nicht wahrzunehmen. Prabhupada sagt, er ist im Herzen wahrzunehmen, welches gereinigt und geläutert ist. Aber durch die rein materiellen Sinne ist er nicht wahrzunehmen. Denn Krishna ist ganz und gar spirituell. Einmal wurde einer unserer Priester von einem Atheisten gefragt: Wie kannst du sagen, dass Gott auf dem Altar steht? Zeig ihn mir. Franka Jangri überlegte ein bisschen und sagte zu dem Menschen, es war wirklich ein Materialist: Ich möchte Sie zunächst einmal bitten, dass Sie sich mir zeigen. Der Mann war ein bisschen verunsichert und sagte: Na, hier bin ich. Franka Jangri sagte dann: Solange Sie glauben, Sie seien der Körper, der physische Körper, werden Sie auch, und Sie würden aus Materie bestehen, ne? So werden Sie auch denken, dass der Deity, Krishna auf dem Altar, aus Stein besteht, materiell ist. Erst wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie eine spirituelle Seele sind, werden Sie auch Krishna auf dem Altar als spirituell wahrnehmen können. Banka Jangri deutete damit auf eine sehr interessante Thematik hin. Wenn du auf den Altar schaust, gibt es drei Sichtweisen und nur eine dieser drei Sichtweisen wird dir es erlauben, Krishna zu erkennen auf dem Altar. Es gibt zunächst einmal die materielle Sichtweise, wo du siehst, die Deities bestehen aus schwarzem und weißem Marmor und aus einem goldglänzenden Metalllegierung. Das ist die materielle Sicht. Die zweite Sicht wäre die intellektuelle Sicht. Also das erste war die sinnlich-materielle Sicht, die zweite kommt die intellektuell-materielle Sicht. Da sieht man den Deity oder die Bildgestalt als eine Repräsentation Gottes, nicht als Gott selber, als eine Repräsentation, so wie Smita Krishna Maharaj in seinem Seminar Repräsentation von den Eltern und den aufgestellt hat. Sind nicht die Eltern, repräsentieren sie aber. Darf ich einmal die Schweizer fragen, was repräsentiert diese Farbe hier? Schwarz und weiß, ist es das Militär oder ist es einfach nur... Nee, ja, ich sehe immer schwarz und gold, alles ist deutsch. Rot und weiß, Rangini. Was bedeutet das? Das repräsentiert die Schweiz. Das sind die Landesfarben. Ja, ist eine Repräsentation. Ja, ich habe mir das gedacht. Nicht in dieser Streifenart, da repräsentiert es einfach nur, also in Indien tun diese Farben Weiß und Rot Heiliges repräsentieren. Die Linien sind aber mehr nach unten gezogen, also nicht so schräg. Ich dachte, es ist das Militär oder ne? Weil ich weiß schon, dass das wie die Schweizer Flagge aussieht, also ein weißes Kreuz auf einem roten Grund. Vielleicht wollen wir den Hausbesitzer mal fragen, dass er uns eine kulturell weise Information gibt. Das ist mir wirklich aufgehört. Deutschland repräsentiert das eine Baugrube. Also, insofern. Aber in Indien ist es eben heilig und hier ist es vielleicht militärisch. Also müsste man mal. Gorahari, kannst du dem mal fragen, den Besitzer? Ja? So, manche sehen die Deities als eine Repräsentation von etwas, etwas Höherem. Aber die letzte Sicht, die führt uns zu einer Gotteserkenntnis wirklich, heißt die Sicht der Bhava, dass man im Herzen, wo Prabhupada von sprach, dass im Herzen ja eine spirituelle Wahrnehmung möglich ist, dass man im Herzen eine liebevolle Haltung gegenüber Krishna hat und ihn dann überall sieht, ganz besonders in Form der transzendentalen Altargestalt, nicht? Und ihm mit Liebe und Hingabe etwas opfert. Und es gibt viele Geschichten aus der Vaishnava-Tradition, wo die Bildgestalt oder die Altargestalt auf diese liebevolle Haltung reagiert hat. Wir waren jetzt in Puri gewesen und sind nach Alalanath gefahren. Das war ein kleines Abenteuer. Sind wir in so ein Jeep eingestiegen, da war nämlich gerade Monsun und wir mussten durch Hochwasser durchfahren und alles Mögliche. Und ich kann mich daran erinnern, auf dem Wege zum dem Tempel habe ich den Devotees im Wagen eine Geschichte erzählt. Dass nämlich dieser Deity, diese Bildgestalt oder Altargestalt verehrt wurde von einer ganzen Brahmanengemeinde, die aus Südindien dorthin gezogen waren. Und da gab es also einen Brahman, der den Deity verehrte, der die Bildgestalt verehrte. Und er war sehr, sehr angehaftet an die Verehrung. Nur eines Tages konnte er die Bildgestalt nicht mehr verehren oder konnte er sie nicht verehren, weil er, glaube ich, ja, ein Verwandter war gestorben und er war dann nach den Regeln der Priesterschaft an diesem Tag nicht befugt, den Altar zu betreten. Irgend so etwas war. Jedenfalls konnte er nicht auf den Altar kommen und so bat er seinen kleinen Sohn, die geopferten, also die gekochten Speisen auf den Altar zu stellen und zu opfern. Und der Sohn tat das auch, setzte sich, nachdem er die Altartüren geschlossen hatte, vor den Altar hin und hat gebetet, setz dich bitte auch und ess jetzt. Bildgestalt rührte sich nicht vom Fleck. Der Sohn wurde ein bisschen verunsichert. Kommst du jetzt nicht und isst, weil ich die richtigen Mantren nicht sprechen kann? Aber du musst doch hungrig sein. Wenn du jetzt nichts isst, wie sollst du denn existieren bis zum Abendbrot? Setz dich jetzt schon und mach nicht diese Regeln. Der Herr schaute weiter geradeaus. Schließlich wandte sich der kleine Junge mit herzzerreißender Dringlichkeit an den Herrn, bitte ess. Und dann setzte sich Krishna nieder, nahm zuerst den Zwietreis, der noch heiß war, und ließ ihn gleich fallen, weil er zu heiß war. Ein bisschen von dem Zwietreis klatschte auf seinen Arm und dann aß er und aß und aß alles auf und ging dann zurück zu seinem Platz. Als das Kind zufrieden, bis auf dieses kleine Unglück, vom Altar kam, fragte seine Mutter ihn, wo ist das Mahaprasad, also das, was in den, wo ist das Mahaprasad, also vom, wenn man vom Altar runterkommt, dann bleiben ja meistens die, also eigentlich immer der Reis und alles in den Schälchen drin, ne? Der Herr isst mit den Augen. Wo ist also das? Wir sind auch hungrig. Und der Sohn sagte, strahlt, er hat alles aufgegessen. Die Mutter schaute ihn an und dachte in ihrem Herzen, mein Sohn hat alles aufgegessen. Aber sie wollte sich kein Urteil erlauben. Eine Mutter ist immer sehr nachgiebig. Wir brauchen nur Rupa Manjari anzuschauen mit ihrem kleinen Rasikananda. Das ist eine absolute liebevolle Beziehung, die da ist. Ne? Sehr nachgiebig. Lenient. Ja. So. Sie machte aber einen kleinen Report zu ihrem Ehemann und sagte, also irgendwas ist mit unserem Sohn komisch, da ist kein Prasadam vom Altar runtergekommen. Er behauptet, der Herr hätte alles aufgegessen, aber das gab's noch nie. Ich nehme an, du musst ihn einfach ein bisschen hier eine gewisse Erziehungsmaßnahme vornehmen. Der Vater war sehr, sehr hungrig gewesen. Es war für ihn ein frustrierender Tag gewesen, weil er nicht seine Puja ausüben konnte und knöpfte sich den Sohn vor. Wo ist das Mahaprasad? Ich bin hungrig. Hast du es unterschlagen? Der Sohn sagte, nein, Krishna hat es gegessen. Es gab nur ein kleines Unglück. Aber der Vater wollte gar nicht von dem Unglück hören. Das Unglück ist, dass du lügst, ein Vielfraß bist und heilige Dinge unterschlägst. Und er patschte dem Sohn, also gab ihm eine Ohrfeige und war völlig aufgelöst. An dem Abend nun gab es ein Erdbeben. Es regnete wie verrückt. Der Tempel fing an zu wanken und der Brahmane wurde aus einem Nachtlager, schreckte da hoch und lief zu dem Altar und sagte, mein Herr, ist irgendwas nicht richtig? Bist du böse und zeigst deinen Zorn über meinen Sohn? Und der Deity fing an zu wackeln und der Deity sagte, ich gehe, ich verlasse diesen unheiligen Ort. Ja, also ist doch nur ein Kind gewesen. Nein, das ist doch gar nicht das Problem, sagte Krishna. Das Problem ist, dass du nichts glaubst. Du glaubst nicht, ich bin gegenwärtig. Ich habe deswegen nie deine Speise angenommen. Aber als dann dein Sohn kam und mit so dringlicher Bitte, weil er wollte, dass ich etwas Vernünftiges esse, mich bat, das zu essen, habe ich es getan. Und hier ist der Beweis, dass ich gegessen habe. Nämlich, der Süßreis war zu heiß und er ist mir auf den Arm geklatscht. Schau, hier ist eine Brandwunde. Das kann man heute noch beobachten, da ist eine Brandwunde auf dem Arm. Ich bleibe, ich gehe jetzt, mir reicht das hier. Nachdem er dann ein reiner Gottgeweihter mir endlich mal etwas mit Liebe und Hingabe geweiht hat, was ich auch angenommen habe, da verprügelt ihr den. Das ist kein Ort für mich. Ade, sagt man in Schweizerdeutsch. So, der Mann weinte und sagte, also ich wusste gar nichts davon. Du meinst, mein Sohn hat es nicht unterschlagen? Nein, ich habe alles gegessen, bis auf das letzte Reiskorn. Dann überlegte Krishna und sagte dann, nur dann, wenn dein Sohn, der mir mit Bhava, mit liebem Herzen etwas darbringt, weiterhin die Opferung vornimmt, nur dann werde ich hier bleiben. So, ich hatte das auf der Autofahrt erzählt. Ich war immer wieder unterbrochen worden, weil wir durch Schlaglöcher fuhren und hin und wieder ja durch so tiefes Wasser fahren mussten. Schließlich kamen wir zu dem Tempel hin und wollten in den Tempel rein, als ungefähr 10 Brahmanas sich uns in den Weg stellten und sagten, hier kommt kein Weißer in den Tempel. Not for foreigners. Can't you see? Und dann zeigten sie uns ein Schild. Not for foreigners, nicht für Fremde. Ich musste schmunzeln, weil ich genau wusste, was jetzt passieren würde. Mindestens 5 meiner Begleiter würden im Ego getroffen sein und aufbrausen. Es waren dann 6, ich hatte mich getäuscht, die sich also auf die Brahmana stürzen. Wie könnt ihr das sagen? Und hier ist Guru Maharaj, höchstpersönlich da. Und wir sind qualifizierte Vaishnavas und so weiter und so fort. Ich musste nur lächeln. Und als die immer lauter wurden, die Gottgeweihten, habe ich gesagt, halt. Habt ihr die Geschichte nicht verstanden? Krishna wird sich uns nur zeigen, wenn wir in einer liebenden Haltung, einer Haltung, die sein Arrangement auch akzeptiert, hier sind. Ihr seid so auf dem Ego-Trip. Was ist jetzt Krishnas? Wir kamen und wollten Krishna sehen. Er hat seine Priester rausgeschickt und gesagt, ihr könnt mich nicht sehen. Also, okay. Die Bodhis haben mich dann so angeguckt, wie sie mich immer angucken, wenn ich einen harten spirituellen Punkt mache. Du nun wieder. Und ich habe dann gesagt, wir chanten jetzt einfach. Und dann haben wir gechantet. Plötzlich, liebe Devotees, es ist die reine Wahrheit. Plötzlich kamen die gleichen Brahmanas aus dem Tempel heraus und brachten Krishna. Hatte ein fantastisches Bild von diesem Deity. Sogar war alles sichtbar, auch diese Brandwunde. Und er kam raus und kamen die mit riesen Körben mit Prasadam und gaben uns das Krishna Prasadam. Du kannst Krishna nur wahrnehmen mit Bhava, mit einer liebevollen Devotee-Haltung. Mein Devotee-Begleiter waren für Bass erstaunt, sagt man glaube ich nicht hier in der Schweiz, also richtig erstaunt heißt das. Wir sind in einen anderen Tempel gegangen, haben weiter gechantet, um weiter zu erleben, was kommen würde. Was denn kam, war ein Priester, der sagte, die anderen Priester sind jetzt alle auf der linken Seite, also rasten, sie haben Mittag gegessen, kommt mal mit, ich habe da so einen Geheimweg. Es ist nur möglich, Krishna näher zu kommen mit einer liebevollen Haltung. So, und das hat uns der Tempel in Alananath heute gezeigt. Sonst kannst du nicht kommen. Es gibt im Brahma Sanghita eine Unterweisung an die Himmelstürmer. Das heißt, dass manche Yogis durch ihre yogischen Kräfte den Körper verlassen können, durchs Universum reisen können und dann die ganz großen Super-Yogis können bis an die Tore von Vaikuntha, der spirituellen Welt, kommen, aber nicht weiter. Denn dort sind Wächter postiert, die Dreizacks haben, die in alle 10 Himmelsrichtungen zeigen. Also es gibt Westen, dann Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten, Südosten, Süden und so weiter. Das sind 8 Himmelsrichtungen und dann noch oben und unten, dann haben wir 10. Alle 10 Himmelsrichtungen sind hermetisch abgesiegelt, so dass kein Vaikuntha-Stürmer oder Himmelstürmer dorthin kommt. Du kannst nur durch Bhava, durch Krishna-Bhava, Krishna-Bhava-Namrita genau, den Nektar der Krishna-Liebe zu Krishna vordringen. Solange die Seele die Position Gottes einnehmen will, das heißt, in irgendeiner Form genießen und kontrollieren möchte, ist sie nicht in der Lage, Krishna wahrzunehmen. Wenn du die Mentalität eines Diebes hast, wirst du niemals in einem Hause aufgenommen werden. Du wirst immer aus dem Hause geschickt werden. Erst wenn du es gelernt hast, dich richtig zu verhalten, wirst du in ein Haus eingeladen können. Nicht ein Haus, wo du, also ich hatte ja diesen Freund Lorenz, der mit Dieben verwandt war. Und die wollten immer zu unserer Villa da kommen. Und das ging leider nicht, weil da fehlte immer Seife oder Geld oder was immer, wenn die kam. So, du kannst niemals in Gottes Haus kommen oder eine Beziehung zu ihm einnehmen, wenn du als Dieb kommst. Du musst als Diener kommen. Das ist ganz wichtig. Es gibt so viele Menschen, die auch den spirituellen Pfad noch immer mit einer diebischen Mentalität gehen. Das heißt, mit der Mentalität, selber etwas herauszugewinnen für sich. Nur wenige gibt es, die den Weg, die den Dienereingang in die spirituelle Welt nehmen. Und es sind diese wenigen, die vorgelassen werden vor den Thron des Herrn. Gut, jetzt möchte ich sehen, ob einige Fragen bisher aufgetreten sind. Deine Tochter ist da, Madana Manohara, damit ein bisschen frische Luft ist. Ach ja, oh, du bist da, ja, du bist ein Wohnungseinrichter. Du hast das, ja, das ist eine gute Idee. Durchzug, ja. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Danke für deine einfühlsame architektonische Maßnahme. Da ist noch mehr. Jai Krishna ist inspiriert durch deine. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem bisher Gehörten? Smita Krishna Maharaj.
So how did he? He said he was going to leave.
Yeah, he was.
But what made him stay, in spite of all this?
Was hat den Deity in Alananath trotz diesem Vorkommen dazu bewegt, dann doch endgültig letztendlich zu bleiben? Weil der Brahmana musste wie ein Vertrag unterschreiben, er musste eine Zusicherung geben, ein Versprechen, dass von jetzt ab sein Sohn die Opferung machen würde. Sein Sohn war mehr qualifiziert. Oh ja, das ist jetzt merkt ihr? Oh, das ist wirklich, Madame Mohan, also ich habe jetzt großes Vertrauen in dich gewonnen, also es ist ein Riesenunterschied. Merkt ihr, wie als wenn Gott selber jetzt erschienen wäre. So. Also das müssen wir uns merken, Jai Krishna. Durchzug, das ist die Lösung. Hier war eine Frage, ich glaube, ich habe deine Hand gesehen. Bitte.
Krishna, ja. Krishna ein Burger servieren und ihn bitten, es zu essen, ganz zu essen, dass gar nichts mehr da zu sehen ist. Meine Frage ist, tut er das für ein Kind, weil es noch unschuldig ist? Oder würde er das auch für uns Devotees machen?
Aha, sehr schöne Frage. Dankeschön für die Frage. Habt ihr alle die Frage verstanden? Nein, würde Krishna auch für uns alles wegessen, wenn wir ihm etwas als Erwachsene und ihn inständig bitten darum? Oder macht er das nur für ein Kind, weil das Kind so unschuldig ist? Also es gibt in unserer Geschichte des Krishna-Bewusstseins im Westen einige Erlebnisse, wo Krishna alles weggegessen hat. Also wo die Teller leer kamen oder halb leer. Bei Radha Madan Mohan kommt das. Wir verehren in Deutschland Dedis, die Radha Madan Mohan Dedis, müsst ihr mal sehen. Die sind dafür bekannt, dass sie manchmal so kurze, dass sie so Zeichen setzen. Die machen einige Sachen, wo du wirklich sagen musst, ja, hier ist Krishna gegenwärtig. Und ich weiß, dass Radha Madan Mohan mal über eine Woche lang immer die Milchbecher, die wir ihnen am Abend gegeben haben, halb ausgetrunken haben. Eine Woche lang. Waren immer, also nicht verdunstet oder so, sondern ausgetrunken. Das weiß ich. Das ist unglaublich. Und ich hatte zu diesen Dedis einmal eine ganz, ganz enge Beziehung. Jetzt versuche ich eine enge Beziehung zu haben. Aber ich habe jeden Abend den Dedis damals vorgelesen aus dem Nektar der Hingabe für mehrere Jahre. Jeden Abend bin ich reingekommen, haben schöne Raga-Musik eingestellt und habe dann gelesen für sie. Und ja, da muss ich mal ein Buch drüber schreiben, über diese Zeit. Das war eine besondere Zeit. Normalerweise ist es jedoch so, dass ich Krishna offenbart entsprechend des Vertrauens, was man hat. Es gibt eine Stelle im Chaitanya Mangala, wo Lord Chaitanya Mahaprabhu ziemlich am Ende seines Wirkens am Ufer von Puri sitzt, am Strand. Da hat er oft gesessen und gesprochen. Und ein gewisser Krishna Das kommt und fragt ihn, woran liegt es, Mahaprabhu, dass manche Devotees in verhältnismäßig kurzer Zeit enormen Fortschritt machen, während andere selbst nach langer Zeit der Praxis kaum vorankommen. Woran liegt es? Und Mahaprabhu sagte nur ein Wort, Shraddha, am Vertrauen liegt es. Einmal ist der große Heilige Ramanujacharya, der eine Inkarnation von Anantashesha war. Anantashesha, glaube ich, oder? Ja, soweit ich weiß. Anantashesha. Mit seinen Schülern auf Reisen gewesen und sie haben in der Natur gegessen. Und im Anschluss an das Mahl hat Ramanujacharya dann seine Hände in einem See gewaschen. Und die Fische kamen und aßen jetzt also das Prasadam, was er von seinen Händen abgewaschen hatte. So wie es Fische machen. und nahm gleich darauf, Rangini hörte das an, ihre vierarmige Form an und ging nach Vaikuntha in die spirituelle Welt. Das sahen die Schüler und protestierten. Hey, was ist mit uns? Wir essen immer mal Prasadam, aber wir sind noch auf der mentalen Ebene. Was ist mit uns? Ramanujacharya sagte, sie haben keine Zweifel. Sie haben gar nichts, also was am Denken ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob in Fischen schon Gehirnströme gemessen worden sind. Wenn nur auf aller einfachster Ebene. Hier gibt's was zu essen und da nicht. Und hier ist ein bisschen kühler die Strömung und da ein bisschen wärmer vielleicht. Was noch? Ja, und natürlich übers Familienleben da, die haben die auch Empfindungen bestimmt, oder? Also ihr eigenes Familienleben meinte ich jetzt damit. So, also davon möchte ich, also deine Frage finde ich so gut, weil sie einen Punkt beinhaltet, den ich auch in meinen Notizen habe. Wir sehen Krishna nicht, weil ein Vorhang aus Maya sich über unsere Wahrnehmung gedeckt hat und wir ihn somit nicht erkennen können. Königin Kunti betet Maya Javani Kachanam. Du der ewig unnahbare Faktor bist. Sie bezeichnet Krishna also schon so als ganz entfernt, weit weg, und man hat kaum eine Chance, ihm näher zu kommen. Also ewig unnahbare Faktor. Du wirst bedeckt von der ewig täuschenden Energie der Maya. Und wie Maya Krishna bedeckt für die Menschen, ist ganz einfach. Maya geht in deine Wahrnehmung hinein. Das ist das Ungeheure an dieser täuschenden Energie. Die ist nicht außerhalb mehr von dir, sondern die hat wie mit Drähten, man hat manchmal so Besitz von uns ergriffen. Kennt ihr diese Experimente, wo Versuchspersonen dann so Drähte haben, die so in bestimmte Gehirnbereiche reingehen? Also ich glaub nicht, dass die da reingehen, sondern die stimulieren mit elektrischen Strömungen. Ich glaube, die gehen nicht unter die Schädeldecke, oder? Nee, aber die senden ein elektrisches Signal in bestimmte Gehirnapparaturen und dann fühlt der Patient, also die Versuchsperson, Dinge wie Hunger oder Müdigkeit oder starke sexuelle Erregung und so weiter, je nachdem, wo in welches Teil des Gehirns da reingefunkt wurde. Und so macht das Maya auch. Also die ist aber unter der Schädeldecke. Die ist richtig drin in dir, nicht? Und feinstofflich, jetzt feinstofflich, jetzt nicht grobstofflich, feinstofflich wie der Geist. So, und deswegen tut sie unsere Wahrnehmung beeinflussen und in ganz große, weite Bereiche. Also auch wenn man Krishna-Wahrnehmung spricht, muss man sich hüten, dass es nicht eine Maya-Wahrnehmung von Krishna war, nicht? Die ein Maya gegeben hat. Da. Ganz, 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 ganz all-pervading. Sie kommt überall hin. In Kroatien haben wir darüber gesprochen. Das liegt daran, dass Maya Devi drei ganz machtvolle Einweihungszeremonien besucht hat. Ihr erster Lehrer war Shiva, ihr zweiter Lehrer Haridas Thakur, der Premi Bhakti, um es in Jai Gopals Worten auszudrücken. Und das dritte Mal hat Lord Shiva ihr nochmal eine Einweihung gegeben. Das erste Mal wurde sie eingeweiht in den Ram-Mantra und hat immer Ram, 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 Ram gechantet. Das zweite Mal wurde sie in den Hare Krishna-Mantra eingeweiht. Und das dritte Mal wurde sie eingeweiht in den heiligen Namen von Gauranga, Hare Krishna, auch von Shiva. Ich habe dir damals noch nicht alles gegeben, sagte Shiva. Wenn du wirklich... und so weiter. Dann musst du Gauranga chanten und dann fing sie an, Goranga zu chanten und tanzte und tanzte und tanzte und tanzte und nahm sich dann den Staub in innerer Bewegtheit auf das Haupt, auf den Scheitel hier, den Staub von dem Heiligen Land, wo Goranga in der Zukunft noch erscheinen würde. Drei machtvolle Einweihungen. Also sie ist, sie kann auch zu Devotees kommen. Sie kann auch in den Tempelraum kommen. Huch! Wenn wir in die spirituelle Welt gehen, werden wir eine Begegnung mit Maya haben. Maya wird da sein und Mohini, die wunderschönste Frau, verehren und uns inspirieren. Willst du nicht mit mir diese Verehrung betreiben? Es ist schließlich eine Inkarnation Gottes. Und dann kommt es darauf an, welches spirituelles Ziel, welches Satya wir haben, um eine Antwort zu geben. Maya wird oft noch kommen. Und Vertrauen in Krishna, das ist, wie wir von der durch Maya beeinflussten Intelligenz, man sagt dazu wie Pariyaya Smriti, frei werden. Jiva Goswami stellt die Frage, wer kann in der Maya-Welt Vertrauen in Gott oder in Krishna entwickeln? Und er kommt zu dem Schluss, dass es zwei Arten von Menschen sind. Erstmal die Menschen, die Vertrauen haben in die Unterweisung der Heiligen Schriften. Und zwar, warum? Weil sie schon bestimmte Sanskaras haben, die sie dazu führen, bestimmte Eindrücke. Wir würden vielleicht in Deutsch sagen Dispositionen, nicht? Innere Einstellungen. Solche Menschen, die diese inneren Einstellungen schon mit sich bringen in dieses Leben, können Vertrauen in die Unterweisung der Heiligen Schriften entwickeln. Für sie, sie können den spirituellen Pfad ganz schnell aufnehmen, wenn sie diese Disposition haben. Wir hören von Lala Babu wieder. Lala Babu ist eines Abends ans Ufer der Ganga getragen worden. Also er war auf einer Sänfte. Und er hörte ein kleines Mädchen zu ihrem Vater sprechen. Dieses Mädchen war in einer Fischersfamilie geboren worden und war mit ihrem Vater fischen gewesen und hat ihrem Vater zugerufen, Bella Hollow, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lala Babu hörte diese kurzen Worte, es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Und wie er das hörte, dachte er bei sich, es ist in der Zeit, zurück nach Hause zu Krishna zu gehen. Am nächsten Morgen hat seine Familie einen Brief von ihm vorgefunden, stand nur ein Satz drauf. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Lala Babu war ein sehr wohlhabender Großgrundbesitzer, dem fast die Hälfte von Kalkutta gehörte an Land. Also deswegen, also weil er diesen Weg des großen Aufbruchs gemacht hat, ist er mir so wahnsinnig lieb und eines meiner spirituellen Helden. Seine Geschichte könnt ihr lesen. Jetzt kommt eine dezente Reklame. Gibt es auch. Im Weg des großen Abschieds, da ist seine Geschichte drin. Ja. Maya kontrolliert unsere Wahrnehmung und da möchte ich dann gleich noch anknüpfen, aber ich will jetzt noch sehen, ob ihr noch Fragen bis hierhin habt. Bhagavati?
Manchmal Manchmal hat man das Gefühl, also man macht Realisationen für einen und man prüft das dann mit einem fortgeschrittenen Vaishnava und der mag vielleicht einem sagen, man bildet es sich ein oder, und wie kann man das erklären? Weil ist nicht eine Realisation eine Wahrnehmung von Krishna, die ganz individuell ist? Und wieso muss man dann das mit fortgeschrittenen Vaishnavas überhaupt prüfen? Weil du hast vorher den Bhagavad Gita Vers zitiert, dass man Krishna dann überall sieht und für einen mag dann gewisse Zeichen, klare Erscheinung von Krishna sein, aber dann ein fortgeschrittener.
Sehr gute Frage. Welcome! Hare Krishna! Maharaji, you give pleasure to our hearts. Jetzt kommt gerade ein sehr fortgeschrittener Gottgeweihter rein. Ja. Please sit with us. Hare Krishna. Ja. We are just giving a lecture. Yes. Yes, Hare Krishna. Thank you for your encouragement. If you wish to have a translation, but maybe you are so blissful that it's not required, here is a translation, but maybe you just want to hear in German. Yes. Eine ganz fortgeschrittene Vaishnavi aus Zürich, die sehr viel Liebe zu Krishna im Herzen hat. We are so happy that you have come. Thank you so much. Also, ist Bhagavatis Frage klar? Ist eine sehr gute Frage. Ich möchte diese Frage ein bisschen anders stellen. Ist nicht spirituelles Leben etwas sehr Objektives? Wollen wir es versuchen, etwas sehr Subjektives, genau das Gegenteil. Das heißt, etwas, was nur den Einzelnen betrifft, was seine Wahrnehmung betrifft, was in seinem Herzen stattfindet, nicht in einem Herzen eines anderen. Und wieso müssen wir es jetzt versuchen, aus diesem subjektiven Bereich zu bemühen, in einen objektiven, das heißt einen nachprüfbaren Bereich, wo andere das auch nachprüfen können, hineinzuzerren? Tun wir nicht da einen großen Fehler machen? So möchte ich eine Frage stellen. Und Bhagavati, ich muss dir sagen, ich muss dir recht geben in, sagen wir mal, dieser Grundfrage, die du stellst. Ich glaube, es ist eine sehr berechtigte Grundfrage. Ich möchte dir auch ein Erlebnis zeigen. Ich hatte einmal Kontakt, also einen sehr engen Kontakt mit dem König von Puri, der ja als Repräsentant von Jagannath angesehen wird und auch als solcher auftritt. Ich habe ihn dieses Jahr gesehen, wie er, das hättest du mal sehen sollen, wie er auf den Wagen gestiegen ist, wie also die Leute ihn total als Living Jagannath gesehen haben, angebetet haben. Und wie er denn gesprochen hatte, das war mucksmäuschenstill. Also es war eine Gottesoffenbarung für die Leute. Und diesen Mann, einen sehr liebenswürdigen, einen sehr charakterlich sehr hochstehenden und auch kulturell sehr hochstehenden Mann, habe ich einmal zu dem Thema gefragt. Ich habe ihn einmal eine Frage gestellt, weil ich einmal während der Operation Krishna gesehen habe. Und das sah genauso aus wie das Bild, was so ein ISKCON-Künstler so im florentinischen Stil von Krishna gemalt hatte. Und da habe ich dann gefragt, ja, habe ich denn nun Krishna gesehen oder habe ich das florentinische Bild von Krishna gesehen? Ne? Und da brauste er richtig auf und sagte, ihr Westler, ihr stellt die falschen Fragen. Natürlich hast du Krishna gesehen. Das war nicht eine Frage, nicht eine Sekunde einer Frage. Und ich glaube, er hat etwas wiedergegeben, was eine sehr verbreitete Auffassung ist, dass eben die Krishna-Verwirklichung eine subjektive Sache ist. Du hast eine Erfahrung gemacht und Krishna steht hinter dieser Erfahrung. Es ist jetzt jedoch wichtig, wenn wir Spiritualität ganz verstehen wollen, Bhagavati, müssen wir uns mit verschiedenen Perspektiven an das Thema heranmachen. Du hast ja auch eben den Vers so ausgelegt von Krishna in der Gita, dass du sagst, wer mich überall sieht, da sagt Krishna doch, man kann überall Zeichen von ihm sehen. Also das ist dann Krishna, man sieht ihn. Das ist schon richtig und ich möchte dich bitten, diesen erfahrungsorientierten Ansatz nie aus deinem Leben zu streichen. Ein Ansatz, der für deinen Weg sehr hilfreich und auch sehr natürlich ist. Aber du musst unbedingt noch andere Perspektiven dazu nehmen. Allein um Shivatma zu verstehen, also wie er im Hinterkopf aussieht, müssten wir nicht nur von vorne schauen, sondern auch von hinten. Und also eine andere Perspektive und eine seitliche, um festzustellen, wie groß seine Ohrläppchen sind. Für manche Kulturen ist das die allerwichtigste Frage, bevor sie Kontakt mit einem Menschen aufnehmen. Wie groß ist sein Ohrläppchen? Denn das beschreibt das Ausmaß seiner Weisheit in diesem Kulturkreis. Also das ist eine wichtige Perspektive, die die einnehmen, die seitliche. So musst du auch, wenn du dich dem spirituellen Thema hinwendest, unterschiedliche Perspektiven nehmen. Es gibt eine wichtige philosophische Aussage, die Aussage der Spiegelung. Die materielle Welt ist nur eine Spiegelung der spirituellen Welt. Es gibt diese Aussage auch beim Chanten der heiligen Namen, nicht, dass du den reflektierten heiligen Namen hörst, aber nicht den reinen heiligen Namen. Es gibt diese Aussage auch in Bezug auf Krishna-Wahrnehmung, dass du Krishna nicht siehst, sondern ein Bild, wo eben noch etwas anderes mitschwingt, die Bewegung des Wassers nämlich, die das Bild tanzen lässt und verzerrt lässt. Oder ein anderes Beispiel, was gegeben ist, dass du ja wie durch eine Milchglasscheibe schaust und eben nur etwas ganz anderes siehst, vielleicht sogar etwas siehst und es auf eine andere Weise verstehst, nämlich falsch. Ne? So ist es auch wichtig, dass du, wenn du dich mit Krishna beschäftigst, dich mit dem Prinzip, dass du die Spiegelung vermeidest. Ne? Die Namabhasa oder Pratibimba Namabhasa. Da kannst du mal Namen Chimtamani nachlesen, was ich jetzt auf meiner nächsten Reise nach Amerika, nach 10 Jahren intensiver Nektarjagd, habe ich den zur Strecke gebracht, der eine Vers-zu-Vers-Übersetzung hat, der also gezwungen ist, mir das jetzt zu geben. Das war 10 Jahre harte Arbeit. Hare Krishna. Ich müsste mal Buchschreiber aus den die Erfahrung eines schamlosen Nektarjägers. Was man da erfährt, um an den Nektar zu kommen. Da gibt es viel, damit musst du dich auch befassen. Ich nenne diese Spiritualität für mich manchmal ein bisschen spöttisch, wo man versucht, so Krishna in alles rein zu interpretieren, die Parkplatz-Spiritualität, wo du also auf den Parkplatz fährst und du suchst verzweifelt nach einem Parkplatz, besonders in Dubai. Fahr mal nach Dubai und such da nach einem Parkplatz, dann weißt du, was Parkplatzsuche ist. Und plötzlich wird ein Parkplatz frei vor dir und du sagst, ich habe da schon Leute gesehen, also ich habe einen gesehen, der hat sich verneigt auf der Straße und hat zu Allah gebetet, weil es als eine direkte Intervention Allahs in sein Leben betrachtet. Allah hat mir den Parkplatz gegeben. Trotz seiner unglaublichen Größe ist er auf... Trotzdem, having said that, nachdem ich das gesagt habe, denke ich, ist es... Das ist der Sinn meines Seminars, Bhagavati. Du sitzt also in einem Seminar, was von Interesse ist. Nämlich zu schauen, wie Krishna gesehen werden möchte. Ich glaube, wenn du in diesem Sinne schaust, dann kannst du Krishna sehen. Wenn du schaust, wie Krishna gesehen werden möchte. Nicht, wie du ihn sehen willst. Denn du bist niemals der Sehende. Du bist immer der Gesehene. Oder die Gesehene. Das heißt, Krishna Sehen greift immer deinem Sehen voraus. Wo du so diese schöne Frage stellst, möchte ich das auch vorwegnehmen. Darf ich deine Frage nochmal parkieren, Bhagavati? Weil die Frage wird sehr, und dieser Punkt, den ich jetzt eben angeschnitten habe, dieser upanishadische Punkt, wird sehr klar, wenn ich das dann mache. Aber bitte, bitte erhalte dir deine freudvolle, unkomplizierte, direkte Spiritualität, die Krishna in allem wahrnehmen möchte. Sieh nur gleichzeitig, wie will Krishna denn wahrgenommen werden? Wie sagt er das? Schließlich kommst du nur aus deinem, sagen wir mal, Wahrnehmungsgefängnis heraus durch Krishnas Mercy. Und das zweite ist, wie will er denn wahrgenommen werden? Und stell dir diese Frage bitte und dann sehen möglichst überall. Meine Antwort zu Bhagavati ist für viele, die noch nicht, Bhagavati hat hohe philosophische Titel erworben in Vrindavan. Für manche, wie ich, habe diese Titel nicht erworben, ist meine Antwort vielleicht noch nicht so ganz klar. Das kam jetzt blöd raus, also ich wollte es nicht jetzt so sagen, aber wartet noch, wir werden diese Antwort noch einmal beleuchten. Kiyo. Hare Krishna Bhakta Kiyo. Übrigens, ich möchte euch Bhakta Kiyo vorstellen. Bhakta Kiyo kommt aus Oxford und lernt in der Oxford University über spirituelle Themen. Denn es gibt in der Oxford Universität jetzt ein Zweig, der ganz unter der Leitung der Hare Krishna Devotees steht. Das Oxford Center for Vaishnava and Hindu Studies. Ist das richtig gesagt? Das Oxford Center for Hindu Studies. Mhm. Ja. So. Dr. Kiyo. Ja. Not yet. Okay.
Back to the question of deity worship. Most of the time when we offer food, and then after finishing offering food, when we take, we don't see food taken. So does that mean we didn't have enough faith? Therefore, we should be disappointed about it?
Thank you for your question. Ist den Deutsch sprechenden die Frage von Dr. Kiyo bewusst? Soll ich dies nochmal übersetzen? Gerne, gut. Oft sehen wir bei unserem Prasadam, was wir geopfert haben, noch alles völlig auf dem intakt, auf dem Plate. Heißt es, dass Krishna es nicht genommen hat, weil wir kein Vertrauen haben? Und sollten wir jetzt enttäuscht sein? Aber Krishna hat, das wollte ich ein bisschen auch in der Antwort Bhagavatis Frage ausdrücken, auf viele Wege. Ein Weg ist zum Beispiel, dass er auf die Speise schaut. Und das Durchschauen nimmt. Im Jagannath Puri Tempel, da würde ich jetzt gerne die Hilfe von manchen Devotees, die es wissen, in Anspruch nehmen. Da gibt es für die Priester einen Beweis, ob Jagannath das Essen akzeptiert hat oder nicht. Wisst ihr das, Bhagavati? Hast du... Ja, was denn? Ja. Ja, ich habe sowas auch mal gehört. Da gibt es die Jagannath Puri Spiritualität ist unglaublich anfassbar, habe ich festgestellt. Aber es gibt, ich würde das auch gerne nochmal bestätigen lassen, ehrlich gesagt. Ich hatte das auch gehört, dass Jagannath sich spiegelt im Wasser der, also der Deity spiegelt sich im Wasser der Hand und dann wissen die Pujaris, er hat es angenommen. Aber es gibt etwas im Chaitanya Charitamrita, aus dem hervorgeht, dass Jagannath, dass da schon so ein Gottesbeweis in der Speise drin ist. Und zwar hat Lord Chaitanya darüber gesprochen. Sehr, sehr verautes Thema. Wir haben dieses Jahr das Mahaprasad von Lord Jagannath wieder gegessen. Und wir haben bei jedem, wir saßen immer zusammen, Radhanath Maharaj, Devamrita Maharaj, Chandramoli Maharaj, die beiden Zwillinge und dann Gäste von hier und Gäste von da und der beredete Satchinandan Swami. Und wir haben geredet, hin und her und bei jedem Prasadam. Außer an dem einen Tag. Das ist, wo der Priester kam und direkt die Tonkrüge von Lord Jagannath gebracht hat. Da haben wir nur gegessen. Das hat so besonders geschmeckt, dass wir nur essen konnten und jubeln konnten. Wer von euch hat schon mal Jagannath Mahaprasad im Puri gegessen? Gut. Das ist doch was Besonderes, oder? Jai Gopal, du kennst dich aus in verschiedenen Zubereitungen. Absolut dran. Ist doch wirklich was anderes als andere. Ne? So, als wir dann fertig waren, alle sprachlos waren, Unmengen von Prasadam gegessen hatten und hoch mopsfidel waren, da sagte ich dann, also mir ist heute aufgefallen, dass wir unglaublich geschwätzt haben bei jedem Essen, aber bei diesem Essen hat nicht einer einen Satz gesprochen. Woran liegt denn das? Und er sagte dann, ein Devoti zitierte aus dem Chaitanya Charitamrita ein Kommentar von Lord Chaitanya Mahaprabhu zum Jagannath Mahaprasad. Lord Chaitanya Mahaprabhu hatte gesagt, jeder kennt die Zubereitung, die verwandt wurden bei den einzelnen Rezepten. Aber trotzdem kennt niemand den Geschmack, kann niemand den außerordentlichen Geschmack dieses Prasadams verstehen. Und dann gab Lord Chaitanya die Erklärung, das muss daran liegen, dass diese Nahrung mit den Lippen des Herrn in Kontakt gekommen ist. Das muss der Grund sein. Weil jeder kennt Pfeffer, Anis, was noch? Reis, Dal, was noch? Kreuzkümmel, ne? Ingwer. Aber trotzdem schmeckt das so anders als diese Ingredienzien oder eine Zusammenbringung dieser Ingredienzien. Es ist ganz anders, wie Jai Gopal sagt, den ich in diesen Sachen bereitwillig als als Autorität akzeptiere. Es ist absolut transzendental, sagt Jai Gopal. Ne? Ich habe übrigens Mahaprasad mitgebracht von Lord Jagannath. Das kann ich morgen verteilen, wenn es dann noch nicht ausgeraubt ist, mein Spind von Jai Gopal. Also übrigens, Herr Prabhupada hat gesagt, Prasadam zu stehlen ist okay. Es ist ein Zeichen von intensiver Begierde. Gut. Gut, dann würde ich an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, das ist für euch okay, wenn wir so ausgiebige Fragen und Antwortteile machen. Wir werden morgen ist was? Dienstag, nicht? Morgen werden wir sehen, Krishna durch die Augen der Bhakti sehen und werden damit actually anfangen. Noch ein bisschen. Oh ja. Ich möchte mich herzlich bedanken für eure Teilnahme. Ich hoffe, euch morgen wiederzusehen. Alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai, Gaura Prema Nandi Hari Hari Bol.